Danke vielmals für den Lobpreis zu leiten. Ich kann aber aufschnaufen, es tut mir auch gut. Merci vielmals. Ja, vielleicht gleich eine Frage zum Anfang. Darf man Spinnen töten? Ich lese euch einen Text und vielleicht kommt diese Frage dann nochmal vor. Und zwar zwei herausfordernde Texte, einen aus Exodus und einen aus dem Lukas-Evangelium. Der erste Text. Um Mitternacht erschlug der Herr alle Erstgeborenen im Land Ägypten. Den erstgeborenen Sohn des Pharao, der auf dem Thron saß, wie den Erstgeborenen eines Gefangenen, der im Kerker lag, und alle Erstgeburt beim Vieh. Da stand der Pharao auf, ebenso seine Leute und alle Ägypter. In dieser Nacht erhob sich in Ägypten ein großes Wehklagen, denn es gab kein Haus, in dem kein Toter war. Noch in der Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sagte: Brecht auf, zieht fort von meinem Volk, ihr und die Israeliten. Geht und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch eure Schafe, Ziegen und Rinder mit, die ihr, wie ihr gesagt habt. Nur geht, bittet euren Gott auch um Segen für mich. Auch die Ägypter drängten das Volk, so schnell wie möglich das Land zu verlassen, denn sie sagten: Sonst müssen wir alle sterben. Und im Neuen Testament: Noch während Jesus das sagte, näherte sich eine Truppe. Judas, einer der Zwölf, ging an der Spitze. Er kam auf Jesus zu, um ihn zu küssen. Aber Jesus sagte zu ihm: Judas, willst du den Menschensohn wirklich mit einem Kuss verraten? Da verstanden seine Begleiter, was geschehen sollte. Sie fragten: Herr, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? Und einer von ihnen schlug nach einem der Männer, die dem Hohepriester unterstanden. Er hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus sagte: Hört auf damit. Er berührte das Ohr und heilte den Mann. Und dann wandte er sich an die Leute, die ihn festnehmen wollten, die führenden Priester, die Hauptmänner der Tempelwache und die Ratsältesten. Ich bin vor ein paar Tagen durch Biel, durch die Altstadt, durchgelaufen und dort ist mir ein ganz besonderes Haus aufgefallen. Kannst du uns das zeigen? Es ist ein Haus, das einen grossen Wert hat. Und wenn man es aber von außen anschaut, dann hat man nicht unbedingt den Eindruck, dass es ein ganz besonderes Haus ist. Aber wenn man etwas genauer her schaut, dann sind dort so Tafeln dran. Beim einen steht, dass da der Jean-Jacques Rousseau mal übernachtet hat. Und im Hinteren steht, dass der Pestalozzi dort eine Zeit lang gewirkt hat. Also die Häuser, die sind besonderig wegen der Person, die eine Zeit lang dort drinnen gelebt hat. Man sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wir Christen haben einen ganz eigenen Weg, wie wir die Menschenwürde, die alle Menschen besitzen, begründen. Wir begründen es mit der Gott-Ebenbildlichkeit, dass jede Person auf dieser ganzen Welt im Abbild von Gott erschaffen ist. Oder mit anderen Worten, dass jede Person, die einmal gelebt hat und heute lebt, ein Haus oder ein Tempel von Gott ist und darum wertvoll ist. Weil Gott mal im Mensch gelebt hat oder vielleicht heute lebt und hoffentlich in Zukunft Wohnung wird einnehmen, ist jede Person wertvoll. Und darum haben wir auch ganz hinten hier im EGW einen Leitfaden entwickelt, wie wir Prävention von Übergriffen minimieren können, dass wir Menschen ein sicheres und ganz besonders den Kindern ein sicheres Umfeld schaffen können. Menschen sind wertvoll, weil sie Häuser von Gott sind. Wir alle. Und wenn wir jetzt diesen Text anschauen, dann stellt das doch so die eine oder andere Frage. Ein Text mit Gewalt. Ein Text, der brutal daherkommt. Und wenn ich diesen Text vorbereitet habe, dann heute so auslegen möchte, dann sage ich schon ganz im Vorfeld, ich kann die Spannungen, die in diesem Text sind, nicht einfach rausnehmen und euch eine Begründung geben, wie das einfach ganz gut kann integriert werden in unser Gottesbild. Nach der Predigt werden wahrscheinlich verschiedene Fragen bleiben, wie das Gott so hart gegen die Ägypter vorgeht. Und darum werden wir aber auch der heutigen Predigt ein paar Tiefpunkte müssen anschauen, ein paar schwierige Auslegungen. Und ich hoffe, dass wenn wir die Tiefpunkte in dieser Predigt anschauen, dass ihr in diesem Moment nicht die Hoffnung verliert und denkt, aus diesem Loch kommen wir nicht mehr raus, sondern wir werden auch wieder Höhepunkte anschauen. Und zwar ganz einfach darum, weil Jesus nicht nur am Kreuz gestorben ist, sondern auch auferstanden ist und heute und hier lebt. Und so ist es ja auch im eigenen Leben. Wir alle zusammen haben im eigenen Leben schwere Tiefpunkte, die wir immer wieder mal erleben und gleich bleiben wir nicht in diesen Löchern, in diesen Tiefpunkten, so schwer die auch sind. Ganz einfach aus dem Grund heraus, weil Jesus lebt und auferstanden ist. Und so die, kannst du uns das nächste Bild zeigen, so das Auf und Ab sehen wir auch, wie sich so wie ein roter Faden durch die Predigtserie von Exodus durchführt. Es fährt da ganz tief unter mit der Sklaverei von Israel durch Ägypten. Ägypten hat Angst vor Israel und führt sie darum in die Sklaverei. Und dann ist dort ein kleiner Lichtblick, ein kleiner Hoffnungsschimmer. Der Mose wird geboren und er soll das Volk aus der Sklaverei führen. Aber der Mose erschlägt einen der Aufseher, einen Tiefpunkt, und muss fliehen. Und man hat den Eindruck, die Hoffnung verfließt wieder zwischen den Fingern. Er muss nach Midian gehen und in Midian wartet er lange Zeit. Und Gott ruft aber den Mose und sagt, geh zurück. Konfrontiert der Pharao, er soll Israel aus der Sklaverei herausführen. Und man hat wieder das Gefühl, ein Lichtblick, Hoffnung, ein Höhepunkt. Und der Mose geht, konfrontiert der Pharao, und der Pharao wird zuerst mit einfacheren Herausforderungen konfrontiert. Also, lass das Volk Israel aus Ägypten ziehen. Und der Pharao sagt nein, und dann folgt ein Plage um die andere, und je weiter das geht, desto grösser werden die Plagen. Und der Pharao sagt, nein, ein Tiefpunkt für Israel, ein Tiefpunkt wahrscheinlich auch für Ägypten. Und dann haben wir heute einen ganz kantigen Text. Gott, der das Volk Ägypten konfrontiert. Das ist der rote Faden mit Höchst und Tiefs wie in unserem Leben. Wir fangen gerade mit einem Tiefpunkt an, gehen ganz weit ab und behalten im Hinterkopf, wir bleiben dann nicht dort. Israel ist in Ägypten Sklaverei. Die Sklaverei war eine Art, wie Pharao das Volk hat unter dem Deckel behalten hat, dass sie sich nicht anfangen zu wehren. Trümmer. Ein paar Jahrhunderte später sind ganz ähnlich vorgegangen. Auch sie haben alle Rebellion, die sich gegen Rom gestellt hat, ganz brutal unterdrückt. Die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, war ganz anders. Bei ihnen war es ein Kreuz. Ein Kreuz, das demonstriert hat, wer der Chef ist, wer zu sagen hat. Und so sind zur Zeit von Rom viele Leute gekreuzigt worden. Im Jahr etwa 106 vor Christus hat es einen grossen Aufstand gegeben durch Spartakus. Tausende von Sklaven haben sich angefangen gegen die römische Unterdrückung, und Rom hat das brutal niedergeschlagen und hat an diesem Tag muss sich das vorstellen, 6'000 von diesen rebellischen Sklaven an der Hauptstrasse in Rom gekreuzigt. 6'000. Das war eine Machtdemonstration von Rom. Im Jahr 63 vor Christus, wo der Cäsar Jerusalem hat eingenommen, sind wahrscheinlich gegen die 2'000 Rebellen von Israel in Jerusalem an das Kreuz geschlagen worden. Eine Machtdemonstration der Römer. Und wo im Jahr ungefähr 70 nach Christus Jerusalem, der Trümmer ist zerstört worden, sagt ein Geschichtsschreiber, dass so viele Menschen sind an Kreuz geschlagen worden, dass es gar kein Holz mehr, genug Holz mehr gegeben in Jerusalem. Das war eine Machtdemonstration. Wir haben ja noch ein Kreuz, das aber für ganz etwas anderes steht. Wir kommen zurück auf das. Und wir bleiben noch einmal ganz tief unter. Wenn man denkt, das sei etwas, das erst vor 2'000 Jahren passiert ist und sich seither nicht mehr wiederholt hat, stimmt das nicht. Ein Blick in die moderne Geschichte zeigt, dass diese Art von Machtdemonstration immer wieder mal ist gemacht worden. Das nächste Bild kannst du uns zeigen. In Amerika im 18. und 19. Jahrhundert sind Gruppierungen, vor allem von der afroamerikanischen Gemeinschaft, auf ähnliche Art und Weise unterdrückt worden. Man geht davon aus, dass bis zu 5'000 Menschen sind an so Lynchbäumen aufgehängt worden. Das war oftmals eine Selbstjustiz von einem Mob, der das einfach durchgeführt hat. Eine Machtdemonstration, um zu zeigen, wer der Herr ist. Und wir sehen hier ein Bild, das Parallelen vom Lynchbaum zum Kreuz auf eine eindrückliche Art zeigt. Und der James Cone, ganz ein eindrücklicher afroamerikanischer Theologe, er hat geschrieben, das Kreuz half mir, mit dem brutalen Erbe des Lynchbaums umzugehen, und der Lynchbaum half mir, die tragische Bedeutung des Kreuzes zu verstehen. Also das Leiden vom einen hilft, das andere zu verstehen. Jetzt sind wir ganz tief unter. Am moralischen Tiefpunkt, am emotionalen Tiefpunkt. Und ich komme wieder zurück zu diesem Kreuz hier. Wie ist es möglich, dass wir heute ein Kreuz hier aufstellen, uns als Ausdruck von Liebe verstehen, als Ausdruck von Gottes Gnade? Und es denke ich mir, es zeigt etwas von dieser Kraft, von diesem Evangelium, dass es sogar sättige, brutale Geschichte kann Wendung bringen, kann neu deuten, kann auch Auferstehungskraft entwickeln. Und da ist Hoffnung in diesem Kreuz, weil der Jesus von diesen Toten auferstanden ist. Und die Auferstehungskraft ist in deinem und in meinem Leben am Werk. Die gleiche Kraft, die so ein brutales Zeichen in so ein hoffnungsvolles Zeichen kann umwandeln. Und wie das passiert ist, das wollen wir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Und wir gehen zurück nach Ägypten. In Ägypten ist der Pharao, der Israel unterdrückt, mir ist angeschaut. Und lange Zeit schreit Israel zu Gott und bittet, befreie es doch. Und Gott greift ein. Er greift langsam ein, er greift über längere Zeit ein. Und wo der Pharao nicht bereit ist, Israel zu gehen, da gibt Gott dem Pharao wie ein Ultimatum und sagt, und wenn du jetzt nicht ziehen lässt, dann werden die Erstgeborenen sterben in Ägypten. Und der Pharao weiss darum und entscheidet sich trotzdem, die Sklaven zu behalten. Und dann kommt der tragische Moment für Ägypten, wo Gott das warm macht, der Todesengel, der bei den Häusern vorbeigeht und alle Erstgeborenen sterben. Das ist der Moment, wo der Pharao loslässt, sich dem Gott unterordnet und sagt, ich lasse die Sklaven gehen. Für Israel eine riesige Befreiung, eine riesige Freude wahrscheinlich, nachdem dass sie vermutlich 400 Jahre in dieser Sklaverei gelebt haben. Und wenn ich so die Texte lese, ich weiß nicht, was es mit euch macht. Bei mir sind es ganz gemischte Gefühle, die vorkommen. Einerseits die Freude darüber, dass hier eine Gruppe ist, die so lange so hart ist unterdrückt worden, plötzlich in die Freiheit hineingeführt wird. Und auf der anderen Seite so die Frage, ist so viel Gewalt nötig gewesen für Freiheit? Rechtfertigt das? Bei mir lösen die Texte sehr, sehr gemischte Gefühle aus. Wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, dann sehen wir dort, dass der Petrus zusammen mit Jesus und anderen Jüngern das Passamahl hat genommen. Wisst ihr noch, letzten Sonntag? Passa erinnert daran, dass Gott Israel aus Ägypten geführt hat. Sie haben gerade das Passamahl gefeiert, Jesus mit seinen Jüngern, und haben sich die ganze Geschichte vom Exodus vor Augen gemalt. Und dann gehen sie zum Garten Gethsemane, die Jünger. Und dort kommt der Judas mit einem militärischen Trupp, wo Jesus verhaften will. Und plötzlich merken die Jünger, was da vor sich geht. Und der Petrus, lesen wir, hat sein Schwert dabei. Und er hat schon gezogen und fragt Jesus, soll man reinschlagen? Soll man Gewalt anwenden? Und man kann sich gut vorstellen, dass die ganze Geschichte vom Exodus in seinem Hinterkopf ist. Und einer von denen, der dort auch ebenfalls Schwert hat, schlägt einem von den Dienern vom Hohepriester sogar ein Ohr ab. Man kann sich das vorstellen, das ist hochexplosiv in dem Moment. Was passiert? Das ist wie wenn man ein Feuerzeug bei einer Tankstelle anzünden würde. Eine falsche Bewegung und das Ganze explodiert. Und da ist einer, der schon das Schwert gezogen hat und schon reinschlagen will. Und Jesus, der sagt, hört auf damit. Und nimmt das Ohr und heilt der Diener vom Hohepriester. Jesus, der ganz bewusst sagt, stecken die Schwerter weg. Und dann tut er sich selber den Soldaten hergeben, sie dürfen ihn verhaften. Und er wird vorgeführt, ans Kreuz geführt und stirbt dort am Kreuz. Der Pablo Picasso hat das Bild gemalt. Das kannst du so zeigen. Ein Bild, wo Jesus am Kreuz hängt. Und man sieht auf der rechten Seite das Ross, wo vor dem Stier davor rennt, wo aber wie nicht mehr macht und wahrscheinlich kurz ist, davor zusammenzufallen. Und man sieht auf der linken Seite den Stier mit den starken Hörnern. Das ist natürlich das Bild von Spanien mit dem Torero. Und Jesus am Kreuz, der sich entblößt, wahrscheinlich mit einem roten Tuch und die Gewalt von diesem Stier auf sich zieht. Das Bild ist ganz eindeutig. Die Macht von der Sünde, wo uns jagt, wo in uns am Werk ist, wo uns das Leben will ersticken und abstellen, die macht uns kaputt. Und auch Jesus, der am Kreuz stirbt und die Macht von der Sünde auf sich zieht und sich dieser Sünde voll und ganz ausliefert, es kostet ihm das Leben und gleichzeitig rettet er damit das Ross uns. Es ist in seinen Wunden, wo wir geheilt sind. Kannst du uns den nächsten Text zeigen? Psalm 126. Redet ein bisschen von dem. Wir waren wie in einem Traum, als der Herr das Schicksal Zions zum Guten wendete. Da füllte Lachen unseren Mund und Jubel löste uns die Zunge. Da sagte man unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren in einem Freudentaumel. Also, die Freude über die Befreiung. Und darüber, dass Jesus die Macht und Wucht auf sich genommen hat, kommt in dem Psalm 126 ganz eindrücklich vor. Man hört mal etwas Freude, oder? Ist es Freude? Ist vielleicht etwas anderes gewesen, hä? Ja, ihr seht, die Texte, die wir jetzt hier gelesen haben, und die Auslegungen, die haben in unserer Geschichte über die letzten 2000 Jahre ganz unterschiedliche Interpretationen erlebt. In den letzten 2000 Jahren haben Menschen, die ganz schwer erlebt haben, die Texte unterschiedlich gedeutet. Und da ist ein bisschen die Frage, wie fest ist der gewaltlose Widerstand, den Jesus dort am Kreuz vorgelebt hat und von seinen Jüngern eingefordert hat, lebbar? Und wo ist Gewalt oder Selbstverteidigung ein legitimes Mittel? Ich werde euch hier ein paar Beispiele zeigen. William Wilberforce, England, 18. Jahrhundert, hat sich gegen die Sklaverei gewehrt. Und er hat einen gewaltfreien Weg gewählt, einen politischen Weg, und hat sich dafür eingesetzt, dass die Sklaverei in England abgeschafft wird. Er hat sogar, so viel weiss, sogar noch selber dürfen erleben. Der Gandhi, 18. 19. Jahrhundert, hat in Indien sich gegen die Herrschaft von der britischen Kolonie, von den Briten, gewehrt. Und er war inspiriert durch das Vorbild von Jesus und hat ganz bewusst auf Gewalt verzichtet, den gewaltlosen Widerstand, bis sich Großbritannien zurückgezogen hat. Dietrich Bonhoeffer, Zweiter Weltkrieg, Pastor in Deutschland. Er hat zuerst aus Überzeugung einen gewaltlosen Widerstand gewählt und hat sich aber an einem Attentat beteiligt, hat dort Gewalt gewählt, für sich gegen das Regime zu wehren. Martin Luther King, 60er Jahre. Er hat sich für die Bürgerrechtsbewegung eingesetzt und hat ganz bewusst einen gewaltfreien Weg gewählt. Er hat ganz bewusst auf Gewalt verzichtet, aber einen Widerstand geleistet, für die Unterdrückung, für die ungerechte Unterdrückung zu bekämpfen. Einer von seinen Mitstreitern war der Malcolm X. Und er hat zusammen mit dem Martin Luther King sich für das eingesetzt, die Bürgerrechtsbewegung. Aber er hat ganz bewusst Gewalt gewählt, einen gewaltvollen Widerstand, was zum Teil sehr umstritten war. Und er Südafrika, Apartheid, Nelson Mandela. Sie haben von Anfang an einen gewaltfreien Widerstand gewählt für gegen die Apartheid. Aber bei Nelson Mandela hat er immer gesagt, ist es nur ein Mittel zum Zweck. Wenn die gewaltfreie Widerstand nicht zum Ziel führt, dann würde er auch Gewalt anwenden und hätte das auch gemacht. Und der Desmond Tutu, einer von seinen Mitarbeitenden, hat ebenfalls gegen die Apartheid gekämpft und er hat aber ganz bewusst auf Gewalt verzichtet und einen gewaltfreien Widerstand. Bei all diesen Beispielen sehen wir, dass die Unterdrückung ist bekämpft worden, zum Teil mehr und zum Teil weniger erfolgreich. Was mir bei dieser Liste ist aufgefallen, was mich gestört hat, ist, dass keine Frau dabei. Aber vorhin, als ich da gesessen habe, ist mir eine Sinn gekommen. Leymar Gbowee in Liberia. Etwa vor 30 Jahren hat sie sich gegen den Bürgerkrieg wehren und hat Frauen anfangen sammeln und hat den gewaltfreien Widerstand geleistet, sodass die Regierung unter Charles Taylor dazu ist gezwungen worden, abzutreten und Friedensgespräche zu führen. Sie hat für das den Friedensnobelpreis bekommen. Ihr seht, je nach Situation und Person tun sie die Texte von Exodus und von Jesus unterschiedlich interpretieren und die unterschiedlich umsetzen. Jetzt ist ein bisschen die Frage, Andreas, was ist denn deine Haltung dazu? Was meinst du? Und ich denke schon, dass Jesus uns ganz stark hat herausgefordert, Gewalt zu verzichten und einen gewaltfreien Widerstand zu leisten, dort wo Unterdrückung herrscht. Und er hat uns dort ein Beispiel gegeben und vorgelebt, steck dein Schwert weg. Und gleich glaube ich, es gibt hier ein Missverstandeskreuz. Eins, das einfach sagt, ich muss alles schlucken, ich muss einfach alles über mich ergehen. Und ich glaube nicht, dass das genau das ist, was Jesus gemeint hat. Sondern ich glaube, dass eine Selbstverteidigung in einem ganz bestimmten Rahmen, unter ganz bestimmten Bedingungen legitim ist. Aber ich glaube, wir dürfen nie der hoffen, dass Gewalt uns letztlich Freiheit bringt. Weil letztlich ist es immer Jesus, der Befreier, der uns Freiheit bringt. Und es ist die Freude über dem Jesus, dem Erlöser, dem Befreier, der Freude bewirkt in uns. Der uns in eine Freiheit hineinführt, wo nicht nur physisch, sondern auch spirituell eine geistliche Freiheit da ist. Und darum möchte ich zum Schluss euch eine Tondatei abspielen. Es ist eine Tondatei von Patienten, die in Westafrika während langer Zeit ganz starke Deformierungen, körperliche Deformierungen hatten und ihren Körper wie eine Art das Gefängnis erlebt haben. Und dann haben sie eine Operation bekommen und haben Gott angefangen loben. Gott angefangen danken sagen für die Freiheit, die sie haben bekommen. Und behalten das im Hinterkopf, das Lied der Befreiten, wie das tönt. Vielleicht hat es so ähnlich tönt wie vorher, wo wir hier Lobpreis gemacht haben. Kannst du uns das abspielen? Psalm 126 steht, Herr, wende unser Schicksal zum Guten, so wie du die Bäche in der Wüste füllst nach langer Trockenzeit. Wer unter Tränen mit der Saat beginnt, wird unter Jubel die Ernte einbringen. Noch geht er, geht weinend aufs Feld, wenn er den Beutel zur Aussaat trägt. Dann kommt jubelnd zurück, wenn er seine Garben nach Hause trägt. Ich bete zum Schluss zu, bitte doch Lobpreis Band schon vorzukommen. Himmlischer Vater, du siehst das Leiden und das Leid in dieser Welt über die Jahrhunderte bis zum heutigen Tag. Und du weißt, wo Leute schwer tragen. Und du hast dein Volk Israel gesehen, wie es schwer getragen hat. Und es war dir nicht egal gewesen. Und wir danken dir, dass du eingegriffen hast. Und wenn ich nicht ganz verstehe, warum du auf diese Art und diese Härte hast eingegriffen, muss es dir überlassen. Ich danke dir, Jesus, dass du in diese Welt bist gekommen und uns aber auch einen besseren Weg gelehrt hast. Ein Weg, der uns auf dem Weg zum Frieden führt. Und es hat dich alles gekostet. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns, gerade auch dort, wo wir Unterdrückung erleben, die innere Stärke schenkst, für deinen Weg zu gehen, deinen Weg vom Frieden. Dass du uns zu Friedensstifter machst. Dort, wo Streit ist. Dass du uns die rechten Worte und die rechten Taten schenkst. Und wir bitten dich ganz besonders für die, die heute da sind und selber schwer tragen. Dass du mit ihnen bist. Dass du Jesus ihnen unter die Arme greifst und sie drehst. Danke dir, dass in dir eine Freiheit ist. Eine Freiheit, die weit über alles rausgeht, sodass sogar ein Kreuz in ein hoffnungsvolles Zeichen verwandelt wird. Und die gleiche Kraft bist schon bei uns am Werk. Danke, Jesus, für deine Auferstehung, für dein Leben, für dein Dasein, für deine lebensverändernde Kraft, die Hoffnung bewirkt. Amen.